Belsazar von Heinrich Heine. Die Mitternacht zog näher schon, in stummer Ruh lag Babylon. Nur oben in des Königs Schloss, da flackert's, da lärmt des Königs Tross. Dort oben in dem Königssaal, Belsazar hielt sein Königsmahl. Die Knechte saßen in schimmernden Reihen und leerten die Becher mit funkelndem Wein. Es klirrten die Becher, es jauchzten die Knecht, so klang es dem störrigen Könige recht. Des Königs Wangen leuchten Glut, im Wein erwuchs ihm kecker Mut, und blindlings reißt der Mut ihn fort, und er lästert die Gottheit mit sündigem Wort. Und er brüstet sich frech und lästert wild, die Knechtenschar ihm Beifall brüllt. Der König rief mit stolzem Blick, der Diener eilt und kehrt zurück. Er trug viel Güldengerät auf dem Haupt, das war aus dem Tempel Jehovas geraubt. Und der König ergriff mit frevler Hand einen heiligen Becher, gefüllt bis zum Rand, und er leert ihn hastig bis auf den Grund und rufet laut mit schäumendem Mund:
Jehova! Dir künd ich auf ewig Hohn, ich bin der König von Babylon!
Doch kaum das grause Wort verklang, dem König ward's heimlich im Busen bang. Das gellende Lachen verstummte zumal, es wurde leichenstill im Saal. Und sieh, an weißer Wand, da kam's hervor wie Menschenhand. Und schrieb an weißer Wand Buchstaben von Feuer und schrieb und schwand. Der König stieren Blicks da saß, mit schlotternden Knien und totenblass. Die Knechtenschar saß kalt durchgraut und saß gar still, gab keinen Laut. Die Magier kamen, doch keiner verstand zu deuten die Flammenschrift an der Wand. Belsazar ward aber in selbiger Nacht von seinen Knechten umgebracht. Wir haben ja inzwischen gelernt, dass sich die Balladendichter gerne bei schon bestehenden Vorlagen bedienten. Heinrich Heine nun hat ins Alte Testament geschaut und beim Propheten Daniel eine hübsche Geschichte vom Gastmahl des Belsazar gefunden. Belsazar war ein Nachkomme des babylonischen Königs Nebukadnezar II., der 587 vor Christus Jerusalem erobert und zerstört hatte, das jüdische Volk ins babylonische Exil zwang und nebenbei auch den Tempel plündern ließ. Diese Raubkunst schlummerte dann mehrere Jahrzehnte in irgendeiner babylonischen Schatzkammer, bis Belsazar bei einem Saufgelage auf die Idee kommt, dieses Kultgeschirr hervorholen zu lassen und zu schänden. Die Entweihung bekommt ihm aber schlecht, denn von Geisterhand wird ihm mit Flammen eine Prophezeiung an die Wand geschrieben, die allerdings keiner seiner Gelehrten und Deuter entziffern kann. Was nutzt die beste Weissagung, wenn sie niemand versteht? Mein Name ist Olaf Danner und dies ist die 7. Folge von Danner tanzt. Denk ich an Deutschland in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. Das ist Heines wohl berühmtester Satz. Er hat sich als wahrhaft prophetisch erwiesen, denn seit seiner Entstehung 1843 findet er durch die Jahrhunderte vielfache Anwendung und auch heute wieder könnte man meinen, er sei exakt für das derzeitige Pandemiegeschehen geschrieben. Heine selbst wurde 1797 in Düsseldorf geboren. Als Harry Heine, was eigentlich der wesentlich coolere Name ist, gerade für einen Literaten. Erst als er im 28. Lebensjahr den Glauben wechselte und sich taufen ließ, legte er sich die Vornamen Christian Johann Heinrich zu. Als aufmerksame Hörer oder sollte ich besser sagen, als aufmerksam Hörende, haben Sie natürlich sofort bemerkt, dass Heinrich Heines Geburtsjahr just mit dem Balladenjahr zusammenfällt, das als Startschuss für die Hochzeit der Kunstballade gilt. Ein aparter Zufall. Heine hatte es aber gar nicht nötig, sich auf die Schultern der Giganten Goethe und Schiller zu stellen. Er hat sich als Dichter, Schriftsteller, Journalist und vor allem als Polemiker einen ganz eigenen Ruhm erworben. Als sogenannter Vormärzdichter war vor allem sein scharfer Witz gefürchtet. Denn wie viele seiner Kollegen, siehe Anastasius Grün, war auch unser Harry in der Zeit vor der Märzrevolution 1848 politisch aktiv und kam folgerichtig heftig mit der Zensur in Konflikt. Es folgten mehrere Publikationsverbote und schließlich die Emigration ins Pariser Exil. Am Anfang seiner Karriere benutzte er noch das Pseudonym Freudhold Riesenharf und sah sich in der Tradition der Romantik. Bald aber gilt er als ihr erster Überwinder, was folgender handliche Achtzeiler anschaulich verdeutlicht. Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehre der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter, das ist ein altes Stück. Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Schon in diesem kurzen Stückchen zeigt sich Heines spöttisches Talent, das ihm unter anderem den Ruf als Enfant terrible der deutschen Literatur eintrug. Gleich mit seinem ersten Gedichtband 1821 gelang ihm der Durchbruch. Darin ist auch die Belsazar-Ballade enthalten. Und wie wir hören können, hält er sich dort nicht lange mit komplizierten Reimschemata auf, sondern tanzt sich in 21 einfachen Paarreimen im jambischen Vierheber durch die biblische Anekdote. Das Thema ist klar: Gotteslästerung. Belsazar hat es gewagt, Jehova zu verspotten und herauszufordern. Ein ritueller Gegenstand aus dem jüdischen Tempelschatz wird zum profanen Trinkgefäß degradiert und für ein schnödes Besäufnis missbraucht. Schlimmer kann man seine Verachtung gegenüber einer fremden Gottheit nicht verdeutlichen. Doch die Herausforderung wird angenommen. Etwas kokelt die Tapete an und hinterlässt eine Botschaft. Die Stimmung ist versaut. Wenn man allerdings erfahren will, was der Flammenwerfer da an die Wand geschrieben hat, sucht man bei Heine vergebens. Man muss in der Heiligen Schrift im Buch Daniel, Kapitel 5, Vers 25 folgende weiterlesen. Als letzte Hoffnung, Aufklärung über den Sinn der Zündelei zu erhalten, wird nämlich der Prophet Daniel vor den Babylonier zitiert, das ist der in der Löwengrube, der ihm behende klarmacht, dass es sich hierbei um ein Menetekel handelt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mene, mene, tekel, uparsin, bedeute die Schrift. Und die Auslegung liefert der Hellsichtige gleich mit. Gezählt, gewogen und geteilt. Aha, gezählt hat Gott die Tage deiner Herrschaft und macht ihr ein Ende. Gewogen wurdest du auf der Waage und zu leicht befunden. Geteilt wird dein Reich und den Medern und Persern gegeben. Der Strafzettel Gottes hängt da also an der Wand. Und wie es sich für einen ordentlichen Propheten gehört, erfüllt sich in der Bibel das böse Omen auch prompt. König Belsazar wird ermordet und Darius, der König der Meder, übernimmt ab Kapitel 6 die Herrschaft über Babylonien. Doch Heine enthält uns diese gelungene Schlusspointe vor. Bei ihm bleibt die Inschrift, obgleich hell entflammt, im Dunkeln. Daniel tritt nicht auf. Vielleicht hat er geahnt, dass die alttestamentarische Erzählung mit den historischen Tatsachen nicht so ganz übereinstimmt. So war Belsazar nicht der Sohn von Nebukadnezar II., sondern von Nabonid, der wiederum der Nachfolger von Nebukadnezar war. Und er war auch nie König, sondern nur Statthalter seines Vaters, als der sich für 9 Jahre aus dem aktiven Geschäft zurückzog. Er war also eher so etwas wie ein Prinzregent. Als Nabonid 543 vor Christus aus dem Sabbatical zurückkehrt, verschwindet sein Kronprinz irgendwo in der Versenkung. Und es dauert noch einmal 4 Jahre, bis die Perser unter Kyros II. Babylonien erobern. Soweit so verworren. Doch die Geschichte vom Menetekel war einfach zu gut und schaffte es sogar in den Fremdwörterduden. Nur Heine ging es nicht um das Menetekel, sonst hätte er es in seiner Ballade ja erwähnt. Sein Clou liegt woanders. Die Knechtenschar, die dem Lästerer in Strophe 8 noch frenetisch Beifall brüllt, die Saufkumpane, die ihren Oberzecher zum übermütigen Frevel anstacheln, denen keine Verunglimpfung zu derb ist, sie sind es, die in der letzten Zeile ihren Chef um die Ecke bringen. Warum? Ein Orakel, dessen Bedeutung man nicht kennt, kann man weder erfüllen noch abwenden. Und seit Ödipus weiß man ja ohnehin, dass das ein hoffnungsloses Unterfangen wäre. Warum verweigern die Knechte ihrem König auf brutalst mögliche Art die Gefolgschaft? Weil sie plötzlich reumütig geworden sind, sich für ihr Oberhaupt schämen und die Lästerung ahnden wollen? Das würde für den Romantiker Heine sprechen. Aber wir befinden uns im Sündenpfuhl Babylon. Da wäre so eine moralische Anwandlung eher unglaubwürdig. Weil sie endlich das verderbte Herrschaftssystem erkennen und den Tyrannen stürzen wollen? Da spreche der Sozialrevoluzer Heine. Aber woher soll dieser Sinneswandel kommen? Das Gefolge lebt doch ganz gut mit seinem Hegemon. Ich vermute mal, Heinrich der Spötter ist für den finalen Knüller verantwortlich. Wenn ein Herrscher, der das defätistische Maul derart aufreißt und große Reden schwingt, sich wegen so ein bisschen Feuerzauber plötzlich in die Hosen macht und sich von diesem monotheistischen Spuk den Schneid abkaufen lässt, dann ist der vielleicht nicht der richtige Führer für eine dekadente Gesellschaft. Wer da schwächelt, wird schnell abserviert. Zumindest fühlt sich die Knechtschaft, nachdem sie ihren Kaiser ohne Kleider gesehen hat, zum radikalen Regierungswechsel ermächtigt. Und das war ja ganz im Sinne Heines. Nach § 166 Strafgesetzbuch stehen auf Gotteslästerung übrigens bis zu 3 Jahre Haft oder eine Geldstrafe. Belsazar wäre heutzutage also glimpflicher davon gekommen. Der sogenannte Blasphemie-Paragraph ist allerdings umstritten, weil er nach Ansicht vieler in unseren aufgeklärten Zeiten mit der Meinungsfreiheit kollidiert. Und die Meinungsfreiheit wird ja gerade aktuell wieder sehr hochgehalten, besonders auch von jenen, die auf Demos dann die Regierenden an den Galgen wünschen. Ob dem Polemiker Heine diese Selbstermächtigung heute auch noch gefallen würde? Vox Populi kann sehr unbarmherzig sein. So mancher Politiker fürchtet wohl im Herbst sein ganz persönliches Menetekel, denn dann wird wieder gewogen. Nebenbei sieht man an diesem Beispiel aber auch recht anschaulich, was der Alkoholismus so alles anrichten kann.